SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo und frohes Neues. Diese Ausgabe von Global ist ein Special zur Energiewende. Denn ohne die gibt's keinen wirksamen Klimaschutz. Unter anderem beschäftigen wir uns mit Fake News rund um die Windenergie. Falschinformationen, mit denen auch Ängste geschürt werden. Beispiel Infraschall. Das ist der für uns unhörbare tieffrequente Schall, der von Windrädern ausgeht.
Da wird behauptet, dass der krank macht, wenn man den über längere Zeit ausgesetzt ist. Das sind dann vor allen Dingen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, aber auch Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Und da muss man ganz klar sagen, dass es keine wissenschaftlichen Publikationen gibt, die das belegen, dass es so ist.
Sagt Julius Schmidt vom Naturschutzverband BUND Baden-Württemberg. Er arbeitet für das Dialogforum Energiewende und Naturschutz. Was tun, damit die Fakten nicht unter die Windräder geraten? Dazu später mehr im Gespräch mit ihm. Übrigens behauptet hier niemand, dass erneuerbare Energien keine Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel können auch Wind- und Solarparks Ziele von Cyberangriffen werden. Auch darüber berichten wir. Da sind Lösungen gefragt. Genauso wie beim Recycling von ausgemusterten Solarmodulen. Ein Startup in Magdeburg macht's vor. Zuerst aber schauen wir ins Vereinigte Königreich. Die neue britische Labour-Regierung will die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Dazu gehören auch Investitionen in die Windenergie. Konzerne bauen Windparks ins Meer. Und wer verdient daran? Ausgerechnet der britische König profitiert besonders vom Boom der Offshore-Windkraft. Christoph Prössel.
Labour ist unter Druck. Die britische Regierung steht in den Umfragen eher schlecht da. Ergebnisse müssen her, zum Beispiel beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die Preise für Strom sollen sinken oder wenigstens nicht weiter steigen. Und vor allem will die Regierung unabhängig werden vom Gas, auch der Umwelt zuliebe. Bis 2030 soll der Ausbau der Windkraft im Vereinigten Königreich massiv gesteigert werden, um 50 Gigawatt. Von den neuen Projekten profitieren nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch die britische Krone, der König. Denn der Seegrund in einer Zone von 22 Kilometern rund um England, Wales und Nordirland gehört dem Crown Estate, einer Managementgesellschaft, in der Ländereien und der Besitz des Königs verwaltet werden. Das Geld fließt in die Staatskasse. Daraus werden die Zuwendungen für den König finanziert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 hat die Gesellschaft Crown Estate 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr, vor allem wegen des Ausbaus der Windfarmen vor der Küste und den Pachtgebühren, die Erzeuger zahlen müssen. Der König erhält knapp 160 Millionen Euro für seine Aufgabe als Staatsoberhaupt. Dabei haben König Charles und Prinz William weitere, ganz erhebliche Einnahmequellen. Zum Vergleich, das Bundespräsidialamt in Deutschland kostet etwa 50 Millionen Euro mit allen Personalausgaben. In Wales zum Beispiel wird das von einigen Politikerinnen und Politikern als große Ungerechtigkeit wahrgenommen. Der Windkraftboom spült Einnahmen in die Staatskasse nach London und finanziert den König. Doch die Menschen in Wales haben nichts davon, so die Kritik. Auf der Internetseite des Crown Estate heißt es, als Hüter des Meeresbodens befinde sich die Beteiligungsgesellschaft in der Lage, die Reise hin zu einer kohlendioxidfreien Welt zu unterstützen.
Wenn ausgerechnet der britische König besonders stark profitiert, ist das keine gute Werbung für die Windkraft. Zurück nach Deutschland und zur Energiewende an Land. Die kann nur klappen, wenn auch die Betroffenen vor Ort am selben Strang ziehen. Zum Beispiel die Leute, bei denen um die Ecke ein Windpark geplant wird. Da gibt's völlig berechtigte Sorgen. Zum Beispiel, was heißt das für den Wert meines Grundstücks? Oder verstellen mir die Windräder die Sicht? Nur rund um die Windenergie kursieren auch jede Menge irreführende Behauptungen und bewusste Falschinformationen. Wie damit umgehen? Antworten dazu gibt's dieses Wochenende auf den Naturschutztagen am Bodensee. Da hält Julius Schmidt vom BUND gemeinsam mit einer Kollegin einen Vortrag. Er arbeitet für das Dialogforum Energiewende und Naturschutz. Das setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, dass die Energiewende naturverträglich umgesetzt wird und moderiert bei Konflikten zwischen den Beteiligten. Ich habe vor den Naturschutztagen mit Julius Schmidt gesprochen.
Global, das Gespräch.
Hallo Herr Schmidt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sind Sie selbst ein Windenergie-Fan?
Mit Fan, da denke ich natürlich dann erstmal direkt an Fußball und ich würde jetzt nicht mit einem Schal rumlaufen, wo FC Windenergie oder so draufstehen würde. Aber ich halte Windenergie absolut für notwendig für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir es schaffen, Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral zu bekommen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir Windenergie in Baden-Württemberg brauchen.
Sie haben sich ja ausführlich mit Falschinformationen zur Windenergie befasst. Unter anderem haben Sie festgestellt, dass häufig mit Bildern gelogen wird. Wie?
Bilder sind schon eine ziemlich starke Waffe auch. Es gibt Beispiele von Bildmontagen, was uns häufiger mittlerweile begegnet ist, dass wir gewisse Windvorranggebiete haben, also Gebiete, in denen in Zukunft mehr Windenergie ausgebaut werden soll. Und dass da dann von Bürgerinitiativen potenzielle Punkte eingezeichnet werden, die aber mit der Realität dann am Ende nichts zu tun haben. Wo dann wirklich um einen Faktor von 200% oder so dann zu hoch angesetzt wird mit den potenziellen Punkten, die eingezeichnet werden.
Also das sind Gebiete, wo Windenergieanlagen gebaut werden könnten, aber wo hinterher in der Realität viel weniger Windräder stehen werden.
Genau. Das Ergebnis dann dieser Bildmontagen ist dann teilweise, dass in der Mitte dann eine Kommune ist, wo es dann halt gerade der Diskurs dann sehr heiß dann auch geführt wird und die Leute natürlich dann da die Angst haben, dass sie komplett umzingelt werden, wenn sie dann dieses Bild sehen. Aber das entspricht nie dem wirklich faktisch Möglichen, was dort mal gebaut werden kann.
Abgesehen von irreführenden Bildern, welche falschen Behauptungen zur Windenergie begegnen Ihnen denn am häufigsten?
Also ein Klassiker ist da, dass durch den von Windenergieanlagen erzeugten Infraschall Menschen krank werden.
Also das sind ganz, ganz tiefe Töne.
Genau, also das ist der tieffrequente Bereich des Schalls. Also wenn ich jetzt mit der Stimme immer tiefer und tiefer und tiefer werden würde, dann komme ich irgendwann in einen nicht hörbaren Bereich. Und das ist dann der Bereich des Infraschalls.
Und da wird behauptet, der macht krank.
Genau, da wird behauptet, dass der krank macht, wenn man den über längere Zeit ausgesetzt ist. Das sind dann vor allen Dingen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, aber auch Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Und da muss man ganz klar sagen, dass es keine wissenschaftlichen Publikationen gibt, die das belegen, dass es so ist.
Auch die Windenergiegegner berufen sich zum Teil auf seriöse Quellen, Umweltbundesamt und so. Mhm. Also wie kann ich als Laie unterscheiden zwischen irreführenden Behauptungen und verlässlichen Informationen?
Ja, also da muss man schon sagen, dass man auch als Laie da sich dann schon auch schlau machen muss, weil einfach diese Zusammenhänge teilweise sehr kompliziert sind. Wir beobachten das häufig bei Bürgerinitiativen, die gegen Windenergie sind, dass sie sich natürlich so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Also da, wo Anschlusspunkte auch zu Aussagen vom Umweltbundesamt sind, da werden sich die Sachen dann rausgezogen und auch zitiert. Da wäre ein Beispiel, dass wir ja ein Problem haben noch mit den Rotoren, die zu recyceln, und der verweist das Umweltbundesamt auch hin, dass es da Probleme sieht. Und dann wird das natürlich rausgezogen und auch zitiert, was ja in diesem Falle dann auch richtig wäre. Aber wenn es dann in so eine Richtung geht, auch einzugestehen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien dem entgegenwirken können, da wird es dann meistens eher in Abrede gestellt oder gesagt, ja, wir als Menschen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, Windenergie, das macht keinen Sinn, wir haben da keinen Einfluss drauf. Das hört man dann auch häufig schon mal aus dieser Ecke.
Das heißt, ich muss gucken, wie ist die Information eingebettet?
Genau.
Die Ehrenamtlichen des BUND werden ja regelmäßig mit Falschinformationen zur Windenergie konfrontiert, zum Beispiel auf Bürgerinformationsveranstaltungen oder an Infoständen des BUND. Was ist der richtige Umgang damit?
Das ist auch schwierig. Es kommt, glaube ich, im ersten Schritt auch ein bisschen darauf an, einfach die Person, die da am Stand vor mir steht, auch zu verstehen. Durch welche Motive ist die Person auch geleitet und was bewegt diese Person dann einfach in dem Moment? Weil wir es häufig mit sehr emotionalisierten Menschen zu tun haben, die ja vielleicht auch berechtigte Sorgen haben oder auch ihrer Perspektive einfach berechtigte Sorgen haben. Und da einfach ein bisschen Empathie zeigen, zu verstehen, was ist der Punkt, wo können wir da vielleicht auch irgendwie durch Informationen auch ein bisschen Hilfe leisten, wo können wir da ansetzen, um diese Leute dann auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen und mit denen dann auch sachlich zu argumentieren. Einfach wirklich eine wertschätzende Kommunikation mit den Leuten führen.
Weil wann gibt es Chancen für Sachargumente und wann nicht?
Ja, das ist dann das, was man eigentlich in diesem ersten Step mal herausfinden sollte. Wie sehr ist die Person überhaupt empfänglich für Argumente? Es gibt, und das erleben wir auch sehr häufig und immer häufiger, Menschen, die kommen zu einem hin am Stand und die erschlagen einen eigentlich mit Aussagen und hören dann auch nicht mehr auf. Und das ist dann ein Rundumschlag. Das ist dann nicht nur Windenergie, es kann dann alles sein. Es kann dann auch politisch sehr breit werden. Und da ist es dann eigentlich nicht mehr die Aufgabe, diese Leute dann wirklich argumentativ abzuholen, sondern es ist dann manchmal auch okay, in dieser Stresssituation für einen selbst, für die Aktiven, die da ja auch nicht trainiert sind, sich dann auch rauszulösen, zu schaffen, da auch Distanz zu der Person zu bringen. Und manchmal macht es aber trotzdem auch Sinn, diese Diskussion zu führen, je nachdem, wer auch noch mit drumherum steht, auch am Infostand dieses Gespräch natürlich mit verfolgt, weil die ja diese Argumente dann auch hören. Und wenn die manchmal unbeantwortet im Raum bleiben, dann ist es schwierig. Also ich führe diese Diskussion teilweise dann auch sehr lang für die Leute, die auch drumherum stehen und mit zuhören. Aber man muss damit umgehen können, dass man manchmal auch Personen vor sich hat, die, weil sie emotional auch so geladen sind, dann auch teilweise auch schon mal recht aggressiv sein können.
Sie sagen ja, wir brauchen die Energiewende einfach, um das Klima zu schützen. Was sind Ihre Erfahrungen und Ideen? Wie lassen sich Menschen, die vielleicht auch Bedenken haben, trotzdem für Windkraft und Energiewende gewinnen?
Durch Beteiligung.
Was heißt Beteiligung?
Einmal wäre das wahrscheinlich eine finanzielle Beteiligung, indem man sagt, gut, wenn in der Nachbarschaft von der Kommune einfach ein Windpark entsteht, dann macht es Sinn, die Leute da finanziell über ein Genossenschaftsmodell einfach auch zu beteiligen. Und das erhöht nachweislich die Akzeptanz und es bringt ja auch eine Verbindung der Leute zu dem Windpark, der da steht. Immer wenn ich sehe, dass sich dieses Windrad dreht, dann weiß ich auch, dass da gerade Strom erzeugt wird für die Genossenschaft, in der ich Mitglied bin, und der Strom, den ich einfach auch zu Hause verbrauche. Und der zweite Punkt ist, dass die Menschen beim Planungsprozess schon mit reingenommen werden. Dass da einfach Belange schon direkt gehört werden und man im Planungsprozess ja das dann auch noch adaptieren kann. Auch diese Ideen, auch Natur- und Artenschutzbelange, was für uns als Verbände sehr wichtig ist, natürlich aufnehmen kann, um dann gemeinsam dieses Projekt zu gestalten.
Sagt Julius Schmidt vom Dialogforum Energie und Naturschutz. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Nach dem Gespräch hat Julius Schmidt noch über eine Sorge gesprochen, nämlich, dass wegen der Beschleunigung beim Ausbau der Windenergie der Artenschutz in Zukunft das Nachsehen hat. Das wäre keine gute Nachricht für Rotmilan und Fledermäuse. Dabei lassen sich Klimaschutz und Artenschutz durchaus vereinbaren, ist Schmidt überzeugt. Anderes Thema, die Cybersicherheit. Auch Wind- und Solarparks müssen vor Hackerangriffen geschützt werden. Mehr dazu von Alice Thielsonnen.
Frühjahr 2022. Bei rund 6000 Windkraftanlagen in Deutschland kommt es zu einem Internetausfall, nachdem russische Hacker einen Satelliten lahmgelegt hatten. Im gleichen Jahr meldet Nordex und die Deutsche Windtechnik AG Cybervorfälle. Was kann man mit Windraddaten anfangen, fragt man sich. Eine ganze Menge, warnt Hannes Federath von der Gesellschaft für Informatik.
Wenn ich beispielsweise solche Anlagen stören kann oder gar vom Netz nehmen kann, dann kann ich damit die Versorgungssicherheit beeinträchtigen.
Blackout, das ist der Stoff, aus dem spannende Krimis werden. Aber Stromausfall, das kann mit Windparks und Solarparks inzwischen schnell real werden. Hinter den erneuerbaren Energien und der Energiewende steht, dass Anlagen und Nutzer möglichst gut vernetzt sind. Smart Grid, das intelligente Stromnetz, das Produktion und Verbrauch maßgeschneidert aufeinander abstimmt. Hannes Federath, Professor für Informatik an der Universität Hamburg, erklärt das an einem praktischen Beispiel.
Muss ich tatsächlich jetzt mein Auto aufladen an meiner Steckdose oder könnte ich das auch in 2 Stunden tun, weil anderswo der Strom einfach wichtiger ist und genau derlei Veränderungen sozusagen im Ablauf des Ladens oder Entladens beziehungsweise des Einspeisens muss gesteuert werden und dazu müssen diese Anlagen vernetzt sein.
Viele dezentrale Energieproduzenten und auch mal Zeiten ohne Wind oder ohne Sonne, da braucht es viel Kommunikation. Die Haushaltsgeräte müssen mit dem Netz reden, damit sie dann angehen, wenn gerade viel Strom da ist. Oder Wärmepumpe, Netz und Solaranlage müssen einander zuhören, damit das zu viel an Sonnenenergie im Warmwasserspeicher geparkt werden kann. Friederike Wenderoth von der Branchenplattform Cybersicherheit spricht von einer Lieferkette in der Stromwirtschaft.
Die geht von der einfachen Anwendung, ich sag mal, der Toaster oder die Waschmaschine oder das Elektroauto im Haushalt, von da bis zum Umspannwerk. Und wir wollen einfach diese ganze Lieferkette in den Blick nehmen, gerade auch durch diese steuerbaren Verbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen, weil eben die ganze Lieferkette nur so sicher ist wie das schwächste Glied.
Seit Ende 2022 gibt es die Branchenplattform Cybersicherheit. Angesiedelt ist sie bei der Deutschen Energieagentur. Hier sollen Stromwirtschaft, Digitalwirtschaft und Cybersicherheitswirtschaft zusammengebracht werden zum Austausch, denn der ist wichtig. wichtig geworden, beschreibt es Teamleiterin Friederike Wenderoth.
Die Entwicklung der Energiewende wird immer rasanter. Es kommen immer mehr neue Player ins Spiel. Viel mehr dezentrale Anlagen bedeutet auch viel mehr Leute, die sich um diese Themen der Cybersicherheit bei ihren eigenen Anlagen kümmern müssen.
Neben Windrädern haben verschiedene Berichte inzwischen auch Schwachstellen bei Solarmodulen aufgedeckt, wo Hacker möglicherweise leichtes Spiel haben. Und am Ende ist auch der Verbraucher als Stromproduzent und Nutzer im intelligenten Stromnetz betroffen.
Es betrifft möglicherweise auch alle Geräte, die damit drin vernetzt sind. Beispielsweise den eigenen Wechselrichter, den man auf dem Dach hat und dann einspeist in sein eigenes Hausnetz.
Da kann die private Solaranlage über den intelligenten Stromzähler auch sensible Daten liefern, macht Informatikprofessor Hannes Federer deutlich. Sicherheitslücken, ob im Kleinen oder Großen, müssen nicht sein. Technologien für mehr Cybersicherheit gibt es. Und nach Berechnungen der Branchenplattform Cybersicherheit rentieren sich die meisten Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen schon nach 2 bis 3 Jahren. Bei den verschiedenen Playern in dem immer dichteren Energienetzen muss dafür allerdings noch geworben werden.
Also ein Problem, für das es Lösungen gibt. Lösungen anbieten, das will auch ein Startup in Magdeburg. Das kümmert sich ums Recycling von ausgemusterten Solarmodulen. Die erste Generation von Solaranlagen geht jetzt so langsam in Rente. Für die kommenden Jahre rechnen Fachleute deshalb mit Hunderttausenden Tonnen Elektroschrott jährlich allein in Deutschland. Zum Glück gibt es auch Leute, die sich über das Recycling einen Kopf machen. Die gute Nachricht: alte Solarmodule sind eigentlich kein Müll, sondern eine Rohstoffquelle. Florian Zinner.
Was wir jetzt hier sehen können, sind halt die ersten Anlagen, die wir jetzt schon aufgebaut haben.
Bis jetzt ist es ziemlich ruhig in der riesigen Halle im Magdeburger Industriehafen, in der Fridolin Franke da an diesem Montagmorgen steht. Auf dem Vorfeld stapeln sich noch ein paar Rotorblätter von Windkraftanlagen, die hier vor einigen Jahren hergestellt wurden. Derzeit zieht aber die nahe Verwandtschaft unter den erneuerbaren Energien ein, und zwar Photovoltaik. Allerdings werden die Solarpaneele hier nicht erst zusammengebaut, sondern schon in Gänze angeliefert.
Generell der Ansatz, den wir verfolgt haben, ist eine Art Reverse Production aufzubauen.
Was Fridolin Franke damit meint, ist ein umgekehrter Produktionsprozess. Die Solarmodule werden wieder in ihre Einzelteile zerlegt. Für das eigens entwickelte Verfahren haben Franke und 2 Kollegen vor 3 Jahren das Startup Solar Materials gegründet und damit einen Zukunftsmarkt betreten. Die erste Generation an Solarpaneelen ist reif für den Ruhestand, was sich in den kommenden Jahren durch hunderttausende Tonnen Elektroschrott zeigen wird. Wobei Schrott vielleicht nicht das richtige Wort ist. Die Dinger stecken schließlich voller Rohstoffe, zum Beispiel Glas.
Wenn Sie sich nochmal anschauen, ist das Glas. Und unter dem Glas, also das blauen Quadrate, die wir hier sehen, das sind die Solarzellen, die bestehen aus dem Silizium. Und diese feinen Leiterbahnen da drauf, das ist das Silber.
Und Silberkettchen wirft man schließlich nicht auf den Müll, auch keine sehr feinen. Der Silberpreis ist auf dem Weltmarkt in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Fast ein Fünftel der Silberproduktion im Jahr 2023 geht auf die Solarindustrie zurück.
Es gibt aktuell weltweit noch keinen Recyclingprozess in industriellem Maßstab, der das Silber zurückgewinnt.
Das sagt Andreas Obst, Chemiker und Recycling-Experte am Fraunhofer Center für Silizium-Photovoltaik in Halle. Er und sein Team haben Solar Materials 80 Kilometer weiter nördlich dabei unter die Arme gegriffen, das Recycling effizienter zu machen. An die Rohstoffe ranzukommen ist gar nicht so einfach, sagt Andreas Obst, weil die Paneele auf Haltbarkeit ausgerichtet sind und alles in einem Materialverbund fest zusammenklebt. Gängig ist derzeit, die Module zu schreddern und anschließend die einzelnen Bestandteile zu sortieren. Das funktioniere aber nicht zu 100% und nur mit Kompromissen. Auch das Verfahren von Solar Materials ist ein mechanisches, aber ohne Schreddern.
In der Ausgestaltung ist es natürlich komplett neu auch, dass eben diese Skalierung auf Tausender Tonnen überhaupt möglich ist.
Um das zu erreichen, hat das Magdeburger Start-up den Spieß umgedreht. Man spare sich das Sortieren, indem man sich von Anfang an Mühe bei der Trennung gebe, sagt Mitgründer Fridolin Franke. Wenn die neue Recyclinglinie fertig ist, geht es schon an die nächste Linie, im Hallenschiff nebenan. Dass Solarrecycling ein Zukunftsmarkt ist, davon müsse er keine Investoren mehr überzeugen, so Franke. Aber vielleicht noch ein paar Mitmenschen.
Ich glaube, es müssen einfach noch viel mehr Menschen begreifen, dass in den Produkten, die wir haben, Rohstoffe drin sind und das als Rohstoffquelle begreifen und nicht als Müll, weil das letzten Endes auch uns in Deutschland oder Europa hilft, um unsere Abhängigkeit von anderen Regionen in der Welt zu reduzieren und einfach verschenktes Potenzial ist, wenn wir die halt nicht recyceln.
Und Potenzial wirft man eben genauso wenig auf den Müll wie Silber.
Vom Magdeburger Recycling-Startup zu einer Recyclingfirma in den USA. Es ist Januar und nicht mehr weit bis zum Amtsantritt von Donald Trump als Präsident der USA. Drill, Baby, Drill. Nach Öl und Erdgas bohren, was das Zeug hält. Und zwar schon ab Tag 1 seiner neuen Amtszeit. Das war eins von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. Außerdem hat der Republikaner angekündigt, wieder aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Er will Umweltstandards senken und Gesetze der beiden Regierungen für eine klimafreundlichere und CO2-freie Zukunft aufheben. Ist mit Trump also Schluss mit Klimaschutz? Julia Kastein hat nachgefragt, eben unter anderem bei einer Recyclingfirma.
Ein Promo-Video von Ascent Elements. Die Recyclingfirma wurde kürzlich von der Zeitschrift Time Magazine zu einem der 10 grünsten Unternehmen in den USA gekürt. Ascent, schwärmt einer der rund 250 Mitarbeiter im Video, sei nicht nur ein spannender Arbeitgeber, sondern wolle auch die Welt verbessern. Ascent Elements macht aus alten Lithiumbatterien und Produktionsabfällen neue Batterien, vor allem für Elektroautos, in einem Prozess, der ohne neue, teure und seltene Rohstoffe auskommt. Gerade baut Ascent Elements ein neues Werk in Kentucky für 1 Milliarde US-Dollar. Fast die Hälfte davon kommt von der Biden-Regierung. Thomas Frey ist Unternehmenssprecher. Und so groß die Sorge vieler Klima- und Umweltschützer vor der neuen Trump-Regierung auch sein mag, Frey ist eher gelassen.
We see an increase.
Die Nachfrage nach Lithiumbatterien steige, egal wer da im Weißen Haus sitzt. Selbst wenn Trump, wie angekündigt, die Steuersubventionen für E-Autos streichen sollte, sei das nicht so schlimm. Denn dafür plane er ja beispielsweise Zölle für Produkte aus Kanada und Mexiko. Ich sage nicht, dass das gut für die Wirtschaft insgesamt wäre, aber es wäre gut für die heimische Produktion von wiederaufbereiteten Batterien. Vielleicht sogar noch mehr als der IRA. Der IRA, der sogenannte Inflation Reduction Act, ist ein fast 800 Milliarden US-Dollar schweres Klima- und Sozialpaket. Es war das Kernstück von Joe Bidens Klimapolitik und dem sogenannten Green New Deal mit gewaltigen Investitionen in neue Technologien und den Umbau des Energiesektors. Trump würde ihn am liebsten stoppen.
My plan will terminate the Green New Deal.
Aber so einfach lässt sich dieses Klimapaket nicht rückgängig machen, sagt Daniel Esty, Professor für Umweltrecht von der Elite-Universität Yale. Trump brauche dafür erstmal eine Mehrheit im Kongress und die ist knapp. Und ein Großteil des Geldes ist schon ausgegeben. Und zwar auch in republikanisch regierten Bundesstaaten. Die hätten sicher kein Interesse daran, auf diese Investitionen zu verzichten, sagt Esty.
We're gonna drill, baby, drill.
Sogar Trumps zentrales Versprechen Drill, Baby, Drill nach Erdöl und Erdgas bohren und zwar schon ab Tag 1 ist vor allem eins, Rhetorik, so Esty. Neue Bohrlizenzen zu versteigern und dann Genehmigungen zu erteilen, sei ein jahrelanger Prozess. Den größten klimapolitischen Schaden, glaubt Esty, werde Trump auf der internationalen Bühne anrichten, wenn er, wie angekündigt, nicht nur aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt, sondern auch aus dem Vertragswerk von 1992, das die Grundlage dafür ist.
Well, that would push the US into greater isolation.
Es würde die USA weiter isolieren und es wäre schwerer, nach 4 Jahren in diesen globalen Prozess zurückzukehren. Für die USA selbst aber gilt, der Umbau zu einer CO2-armen Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten, meint Thomas Frey von der Batterie-Recycling-Firma Ascent Elements. Es sind schon Milliarden US-Dollar investiert worden, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Unternehmen nicht mehr in 4 Jahresschritten denken, auch wenn die Regierung das noch tut.
Wir werden sehen. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.